Jetzt bin ich nun heute wieder mal dran, was mir eine besondere Ehre ist, weil ich ja nun, wie ich schon gerade schon sagte, noch recht selten mal hier vorne stehe, aber das ist ganz in Absprache mit der Leitung, mit Hannes. Ich habe mich zurückgezogen und das hat einen guten Grund. Ich kriege das noch hin. So, das wird schon besser. Und ich bin heute dran, um etwas zu unserer Beziehung zu, oder etwas zum Thema Beziehung zu sagen. Und ich bin froh, etwas zu unserer Apfelbeziehung sagen zu können, denn wie wir ja wissen, ging diese Beziehung aufgrund eines Apfels, wie man so allgemein sagt, ging unsere Beziehung zu Gott wegen eines Apfels kaputt. Das braucht nicht so zu bleiben, das kann sich ändern. Und ich bin auch froh, dass mein Thema heute nun etwas mit Gott und mit der Bibel zu tun hat. Denn das Thema lautet etwa, meine Beziehung zu Gott ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das, die Pünktchen, die fülle ich dann mit dem, was ich sage, noch aus. Und es ist in der Tat so, wie Johannes es beim letzten Gottesdienst sagte, bei der Bibelarbeit hat die Bibel immer recht. Das ist so. Aber welche Auslegung ist da die richtige? Ich habe da mal, als wir in Amerika waren und ich dort die Bibelschule besuchte, von meinem Bibelschullehrer eine ähnliche Frage gehört. Da ging es auch um die Auslegung und welche Auslegung dann die richtige sei. Und dann sagte er, seine. Ich nehme das heute mal für mich in Anspruch, meine. Mein Fokus ist heute somit diese vor vielen, vielen Jahren, vor Ewigkeiten kann man sagen, zu Beginn gleich schon, diese kaputte Beziehung mit Gott wieder heil werden zu lassen und dass wir vielleicht auch bei einem Glas Apfelsaft, der da hinten auch steht oder auch Tasse Kaffee oder auch eine Tasse Tee oder auch ein Glas Wasser, das kann auch dabei geschehen. Damit meine ich aber jetzt nicht unbedingt ein doch auf die Schnelle gesprochenes Gebet oder vielleicht auch nur ein Übergabegebet, damit wenn Jesus dann wiederkommt, auf seiner Seite sind und dann somit mit ihm zusammen in den Himmel kommen. Denn, hört, denn das war nicht die volle Absicht Gottes mit uns, uns allein in den Himmel zu bekommen. Noch einmal. Das war nicht die volle Absicht Gottes mit uns, uns allein in den Himmel zu bekommen. Denn der Apfel zerstörte mehr als allein unsere Ewigkeit, wie wir auch in Folge in der Predigt dann sehen werden. Ich beginne mal damit, uns mitzunehmen auf die Reise der Israeliten weg von Ägypten und hin in ein Irgendwo, das dann allen klar werden würde, dass sie dann nun an ihrem Ziel angekommen sind. Und ich erinnere mich dabei auch an früher, nicht ganz so weit zurückgegriffen, auch an früher, als unsere Kinder noch klein waren. Und wir mit ihnen dann unterwegs waren auf der Straße mit dem Auto unterwegs in den Urlaub, wobei Urlaub bei uns gleich Berlin bedeutete. Meine Schwester wohnt in Berlin und somit sind wir da regelmäßig nach Berlin zu meiner Schwester gefahren. Und schon nach den ersten wenig gefahrenen Kilometern fragten unsere Kinder, sind wir schon gleich da? Weil für sie waren es gefühlt schon viele Kilometer, die wir gefahren waren. Und das war immer bei jeder Autobahnfahrt so, sind wir schon gleich da. Und so denke ich, so vermutlich ging es dann doch auch Israel nach dem ersten Tag oder der ersten Woche ihrer Reise aus Ägypten. Sind wir gleich da? Wie lange müssen wir noch weiter fahren, noch weiter laufen? Ich kann nicht mehr. Ich habe Durst. Denn wandern waren sie in Ägypten vermutlich nicht gewohnt. Dort haben sie auf einem nicht ganz so engen Raum gewohnt, aber doch in eine Ecke gedrängt haben sie in Ägypten gewohnt. Und diese Frage wurde dann damit beantwortet und sie wurden vertröstet, dass man ihnen dann sagte, dort vor uns, dort schaut, der Berg, der ist noch ganz weit weg, aber da wollen wir hin. Und so kam es dann auch, der Berg wurde immer größer, immer höher, der Berg kam ihnen näher. Sie waren nun schon fast 3 Monate unterwegs und in einer Wüste findet man kaum Highlights, kaum Abwechslung, kaum etwas Neues zu entdecken. Irgendwie gleicht jeder Tag dem anderen, nur dass ihnen der Berg, auf den sie wollten oder zu dem sie wollten, immer näher kam, sonst nichts. Sie waren umgeben von Eintönigkeit der Umgebung, von Hitze, vor der man sich irgendwie zu schützen suchte, so gut es ging, und von Langeweile, weil es nichts Neues zu sehen gab. Doch dann, am Berg dort angekommen, da soll es nun ganz anders werden. Wir werden dort Besuch haben, wir werden dort Gott begegnen. Doch so bläuten sie ihren Kindern ein, sie dürfen den Berg nicht betreten, nicht berühren, nicht rauflaufen. Denn sonst werden sie oder werden wir alle sterben müssen. Und auch sonst wird dieser Tag ganz anders sein als jeder Tag in ihrem Leben zuvor. Und so kam es. Plötzlich, als es Morgen wurde, da erhob sich ein Donnern und ein Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune, sodass das ganze Volk im Lager erschrak. Das war 19, Vers 16. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf dem Berg herabfuhr. Und der Rauch stieg auf, wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Ton der Posaune wurde immer stärker. Und dann kamen Worte aus dem Feuer, aus dem Rauch, die bei jedem, die sie hörten, einschlugen, als wenn man mit einem Hammer diese Dinge einschlägt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war's. Diesen Moment werden sie so schnell nicht vergessen. Die gerade noch sehr gelangweilten Kinder aufgrund der Eintönigkeit der Reise soweit waren zutiefst erschrocken und versprachen sich gegenseitig, nie, nie, nie wollten sie etwas mit anderen Göttern zu tun haben. Doch auch dieser Vorsatz, trotz dem Erleben des ganzen Spektakels, wurde doch wieder sehr bald gebrochen. Die Frage, die uns bleibt, die ich an uns richte, ist, verstehen wir, warum uns Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir? Im Laufe meiner Kindheit und auch danach hat man in Predigten, von denen ich eine Menge zu hören bekam, davor gewarnt, sich keine Götter zu schaffen, zu suchen. Und somit habe ich mich im Laufe der Zeit immer wieder mal gefragt, ob jetzt nun diese oder jene Tätigkeit vielleicht sogar ein Hobby oder auch Sonstiges, nicht doch auch zu einem Götzen, Gott, Götter werden könnte. So ging es mir. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich beabsichtigte, mir ein Motorrad zu kaufen. Und so geht es mir auch jetzt wieder neu bei meiner Beschäftigung mit meinem Vater. Also mindestens 4-mal am Tag verbringe ich Zeit bei meinem Vater. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe 3 Beispiele mitgebracht. 3 Beispiele, ich sage gleich vorweg, die ich liebe. Also die Personen, die dort was darstellen, ich liebe es. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch eventuell Götter oder Götzen oder Heroes oder Helden werden könnten. Gerade dann, wenn es auch vielleicht eurer Vorliebe entspricht. Auf diesem ersten Stück könnte man sagen, da wird auch dieser Gegenstand völlig zweckentfremdet. Und mit dieser Zweckentfremdung möchte ich sagen, auch wir sind so ein Etwas, das zu einem völlig anderen Sinn geschaffen wurde, einem anderen Leben geschaffen wurde, als dass ich es häufig antreffe. Wobei wir auch ganz gut dabei sind und auch bei nun diesem Instrument, Hannes, es auch ganz gut klingt. Tommy Emanuel, Gott mit uns, Emanuel. Tommy Emanuel verbindet einmal, er ist in meinem Alter, wir sind gleichaltrig. Aber er kann da etwas, was ich nun gar nicht kann, was ich aber bewundere, wie er Gitarre spielt oder wie er mit einer Gitarre spielt. Und dennoch, gerade den Gedanken festhaltend, zunächst einmal hat er die Gitarre ganz anders genutzt, als wir es kennen, als wie man sich eine Gitarre vorstellt, wenn man sie hört. Und ich glaube in der Tat, dass wir auch noch längst nicht da angekommen sind, da was Gott mit uns vorhat. Soweit zunächst einmal. Das zweite Beispiel, vielleicht war nun dieses erste entsprach nicht ganz deinem Geschmack. Es war vielleicht zu simpel oder Gitarre ist nicht dein Lieblingsinstrument. Dann etwas nun Anspruchsvolleres. Roger Williamson, auch ein Mann in meinem Alter, auch 55 geboren, der kann reden, dass ich bewundere, dass man so überhaupt reden kann. Ich liebe seine Ansprachen, ich liebe seine Reden, ich liebe seine Vorträge, wobei für uns jetzt nun gar nicht ausschlaggebend wichtig sein soll, jedes Wort, den Zusammenhang, den Sinn auch zu verstehen, sondern lasst doch einfach die Rede als Ganzes, was ihr seht und was ihr hört, auf euch wirken. Für mich ist es auch so ein, könnte es auch so ein Halbgott sein, von dem ich, wie es früher dann üblich war, ein Poster über mein Bett an die Wand hängen würde. Hannes. You don't have to worry, oh baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, haben Sie sehr herzlichen Dank, Herr Schillinger, zunächst mal für die Einladung, dann für den sehr freundlichen Empfang, für diese außerordentliche Auftrittsmusik, die das Schönste ist, was ich seit langem gehört habe und die auch irgendwie gut auf mich abgestimmt ist. Ich habe höchsten Respekt vor Ihnen allen, vor Ihrer dienenden und weniger dienenden, vor Ihrer subversiven, latenten und häufig immer wieder akut sich manifestierenden Tätigkeit, das sage ich vorab. Ich habe großen Respekt auch deshalb, weil Sie diesen Kongress ausgerechnet mit dem Begriff des Streitens beginnen wollen und dann noch sagen, die Kunst des Streitens, die einzige Zusammenführung von Kunst und Streit, die mir einfällt, ist die Aussage von Jean Cocteau, Picassos Malerei sei gemalter Ehekrach. Sonst fürchte ich, gibt es so furchtbar viel Kunst im Streit nicht, aber es gibt ein paar Überlegungen anzustellen. Und wenn Sie mich schon fragen danach, wie es sich um die Kunst des Streitens verhält, dann fällt mir als erstes innerhalb der Kunst der Musiker Arnold Schönberg ein, ein garstiger Mann, der eines Tages mit einem jungen Mann über Kunst stritt. Und im Verlaufe dieses Gespräches sagte der junge Mann unvorsichtigerweise, das kann ich beweisen. Und daraufhin sagte Schönberg, in der Kunst kann man gar nichts beweisen. Und dann machte er eine Pause und sagte, und wenn, dann nicht Sie. Und dann machte er noch eine Pause und sagte, und wenn Sie, dann nicht mir. Und ich muss gestehen, in dieser Anekdote bin ich ein wenig der junge Mann und Sie sind Schönberg. Und zwar deshalb, weil Sie sind die Experten für Kommunikation. Und ich kann allenfalls aus der Geschichte der Kultur etwas beibringen, eine Linie verfolgen, die vielleicht in so etwas wie den Streit in der Mediengesellschaft hineinführt. Aber ich habe Respekt vor Ihrer Tätigkeit und das sei als Präambel gesagt, auch deshalb, weil jeder vernünftige Begriff von Kommunikation ein sehr viel expansiverer ist als der, der linguistisch situiert werden könnte. Also man könnte sagen, Kommunikation ist letztlich alles, was irgendwie Brücken schlägt, was geeignet ist, Einsamkeit zu überbrücken. Letztlich ist die Überwindung von Einsamkeit eine Kulturaufgabe ersten Ranges. Und am Ende werden Sie dann und wann in den Vergangenheiten Ihres Ehelebens festgestellt haben, dass ein Kuss nur dann gut ist, wenn er Kommunikation ist. Und dass eine Berührung ohne weiteres Kommunikation sein kann. Und dass sie auch so viele Wertigkeiten haben kann, wie ein Wort, ein Satz, eine treffende Bemerkung. Kommunikation wäre dann eigentlich alles, was zwischen uns hin und her geht und was so etwas wie das Fürchten, das Ahnen, das Lieben, das Trösten, das Bitterwerden, das Albernsein, das Begehren, alles das einschließt. Je differenzierter diese Form von Kommunikation ist, umso genauer wird es Möglichkeit, sich wechselseitig zu erkennen. Und es stammt ausgerechnet von Bertolt Brecht ein abgründiger Satz, den man gerade ihm vielleicht am wenigsten zutraut, der da lautet, die Tatsache der menschlichen Einsamkeit macht Feindschaft zum unerreichbaren Ziel. Das heißt, niemals können zwei Menschen so sehr miteinander befeindet sein, wie sie in einem kreatürlichen Sinne befreundet sein müssen, aus dem einzigen Grunde, weil sie in ihrer Einsamkeit Monaden sind, die in jedem Akt des Liebens, Glaubens, Fürchtens, Begehrens Brücken schlagen und damit versuchen, diesen Kokon, diese Monade in irgendeiner Weise zu sprengen und Kommunikation herzustellen. Was ist dann Motivation anderes als ein kommunikativer Akt? Was ist schließlich Kommunikation anderes als die Möglichkeit zumindest einer Steigerung des sozialen Gebildes, in dem Bezüge, Binnenbezüge und exterritoriale Bezüge gestärkt werden. Aber nicht damit habe ich eigentlich anfangen wollen, sondern das war eine Art Captatio Benevolentiae. Ich wollte Ihr Wohlwollen damit erringen, dass ich Ihnen sage, wie wichtig Sie sind. Jetzt möchte ich erst mal...
Das nun war, oder er war Roger Williamson, der leider schon nicht mehr lebt, der mit 60 gestorben ist. Sein Vater ist auch früh gestorben und darüber hat er ein bisschen was gesagt und dann ist er auch schon mit 60 gestorben. Das was mich an diesem Mann so fasziniert ist, einmal das Können, die Kunst seines Redens. Also der guckt nicht in seine Notizen und der redet und redet und das fließt einfach so natürlich heraus, dass ich denke, ach Mann, sowas gibt es auch. Schön so. Schön so. Und dann habe ich von Menschen gehört, die ihm begegnet sind, dass nur das eine kurze Begegnung mit oder ja, eine kurze Begegnung mit ihm bei ihnen etwas ausgelöst hat, nämlich, dass sie sich danach weitaus wohler fühlten als zuvor. Das danach und das zuvor war bei ihnen dann ganz klar zu unterscheiden. Danach, nachdem ihnen Roger mit ihnen Zeit verbracht hat, fühlten sie sich so viel besser, egal in welcher Situation gerade sie standen. Jetzt das dritte Beispiel. Auch hier mag ich die Musik. Steffi hat uns das letzte Mal etwas mitgebracht, was sie mag. Nun habe ich euch etwas mitgebracht, was ich mag, was ich schon viele Jahre sehr, ja, sehr gerne mag. Und ich kann mich erinnern, dass vor vielen, vielen, vielen Jahren Michael Keteler einmal mich zu einem Konzert nach Hannover mitnahm, weil er wusste, ich liebe die Musik und er hatte dort Karten gekauft. Und dann saßen wir beide in so einem Konzert, wo es um diese Musik ging. Vorweg noch, das, was wir zu Beginn sehen, da ist es einmal auf Englisch, ein Stück weit eine Kommunikation, ein Hin und Her, ein Reden zwischen einer älteren Frau und einem, ich glaube, dieser Mann trägt eine Kapuze, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Sonnenbrille trägt eine, ich nenne ihn mal Kapuzenmann. Und was ich auch so bezeichnend finde, was auch jetzt in unseren Gottesdienst heute Morgen passt, ist, dass ich, also sie sprechen darüber, ob die Musik, die er spielt, ob man das überhaupt Musik bezeichnen kann, ob es überhaupt die richtige Musik ist, hin und her geht es dort. Und so meine ich auch, so ähnlich verhalten wir und so streiten wir uns auch über Dinge, die dann Götzen sein könnten oder auch keine Götzen sind, Götter sein können oder auch keine Götter sind, für den einen ja, für den anderen nein. Und so streiten auch wir uns darüber, ähnlich wie wir es in diesem Beispiel jetzt sehen. Meine Musik, die ich favorisiere. Da hat Gisela die letzten Tage schon viel von anhören müssen, weil ja viel bei uns zu Hause lief. Ich habe gerade mein Notebook aufgeschlagen und dann diese Musik gewählt und hat viel ertragen müssen. Danke, Gisela, dafür. der Streit vorweg, da ging es darum, dass diese ältere Dame ihm sagt, dass er doch auch per Online, per Internet doch sich einen Unterricht besorgen oder besorgen könnte und dort dann lernen könnte, Klavier zu spielen. Das sind so die Grundzüge, um die es da gerade ging. Und dann spielte er los. Und dann, als er so den Kopf nach vorne gab, dachte er, das war das, was sie ihm sagte, dass das wahrscheinlich die Musik ist, das Zarte und das Vorsichtige und das und so weiter und so weiter. Ich liebe diese Musik. So, jetzt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Trifft dieses jetzt nun auch mit den Beispielen, die ich genannt habe oder gezeigt habe, trifft dieses jetzt nun auch zu? Stehe auch ich somit in der Gefahr, mir Götter zu schaffen? Dazu sollen uns zwei Bibelstellen helfen. Einmal die Hosea 13, Vers 4. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Einen Gott außer mir kennst du nicht. Und es gibt keinen anderen Retter als mich. Und im Anschluss daran direkt die nächste Stelle, Jesaja 45, 21. Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keine sonst. Um diese Frage nun, ob das und jenes auch alles Götter oder Götzen sind, ob wir da vorsichtig sein müssen, weil der Zeitaufwand ja eine Rolle spielt und darum auch vorhin das, was ich mit meinem Vater sagte, ein Zeitaufwand oder beim Motorradfahren, da ist man mit dem Motorrad unterwegs oder wenn man sich so eine Musik hört oder was weiß ich. Um es kurz zu machen, weil es eigentlich nun ein Randthema ist, Götter oder Götzen sind Dinge, die uns Errettung oder auch ein Ankommen am Ziel bringen sollen. Und da gibt es für mich keinen anderen als Gott allein. Ich schaffe mir kein goldenes Kalb, um mich ankommen zu lassen. Und auch die vielen Warnungen, die ich schon gehört habe, laufen ins Leere, denn es ist nicht der Zeitaufwand, den wir mit etwas betreiben, sondern etwas, was uns Führung oder Lebensführung geben soll oder gibt. Noch einmal die Frage, warum dürfen wir dann keine anderen Götter haben neben Gott? Warum sollen wir uns keine Götter schaffen? Diese Antwort ist eine ganz leichte. Denn Gott hat mit uns etwas unbeschreiblich Schönes vor. Etwas unbeschreiblich Schöneres vor, als was wir uns je hätten ersinnen können. Nämlich, Gott möchte uns in sein Ebenbild verwandeln. Das, was wir einleitend schon gehört haben, dass Gott uns nah ist, das erste Lied, das wir auch schon gesehen, gehört haben, Gott ist uns nah. Gott möchte uns in sein Ebenbild schaffen. Wer uns dann sieht, soll meinen, Gott erlebt zu haben. Eine Bibelstelle dazu in 2. Korinther. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Somit ist es nicht die Betonung, du darfst keine anderen Götter haben neben mir, sondern ich brauche dich, damit alle es sehen, dass ich durch dich handle. Oder auch nicht, ich will dir etwas vorenthalten, etwas, was sonst noch schön sein könnte, sondern ich will aus dir etwas machen, etwas, was mir gleicht, etwas, was meiner Schönheit entspricht, etwas, was meine Erhabenheit zeigt, etwas, was meine Barmherzigkeit zeigt, etwas, was meine Liebe und was meine Herrlichkeit zeigt. Von dieser Schönheit spricht die Bibel an mehreren Stellen. Und ich lese gerade nur mal ein paar wenige vor, beginnend im Alten Testament, in dem 5. Buch Moses, Kapitel 8. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden, Deuteronomie 28. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Und der Herr wird dich nicht, nein, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Großartig, was Gott mit seinen Kindern vorhat. Im Neuen Testament ist es dann nun der Paulus, der da Gott ähnlicher geworden ist und der uns da was zuzusagen hat. 2. Korinther, Kapitel 3. Wenn wir mit einem solchen Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus. Nein, unsere Fähigkeit verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich auf das Wirken von Gottes Geist gründet. Verse 8 bis 11. Muss ich dann bei dem Dienst, der von Gottes Geist bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maße zeigen? Ja, verglichen mit dem Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war. Ja, damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Hier spricht Paulus davon, dass Moses Gesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte, als er seinerzeit auf dem Berg mit Gott Zeit verbracht und danach wieder zurück ins Lager kam. Und Paulus sagt, dass doch der Dienst, diese Ordnung, den auch nun wir empfangen haben, noch viel mehr diese Herrlichkeit ausstrahlen sollte, weil wir doch mehr noch als Moses in sein Bild verwandelt werden. Und somit diese Herrlichkeit, die uns umgibt, auch in unserem Dienst sichtbar werden sollte. Verstehen wir, was Gottes Absicht mit uns als mit seinen Kindern ist? Indem er uns ihm ähnlicher werden lassen möchte? Ein weiterer Vers, der macht es nur mit anderen Worten deutlich. 4, Vers 7, 2. Korinther. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns kommt. Ihr Lieben, unser Dienst soll aus der Kraft Gottes allein bestehen. Ein Dienst in seiner Kraft, dem alles möglich ist. Weil wir so sehr in sein Bild verwandelt worden sind, dass nun Gott selbst durch uns der Handelnde ist. Dass Gott selbst nun durch uns handelt, weil er uns uns zuvor in seiner Ähnlichkeit geschaffen, geformt, gebracht hat. Warum denn sonst, sagt Jesus zu seinen Jüngern, also zu den ersten Menschen, die aufs Engste mit Jesus unterwegs waren, Markus Kapitel 11, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er, der Jünger, der Beter, der Mensch, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Was immer es auch sei, sind wir da schon angekommen? Sind wir da schon so verwandelt, dass wir Gott in uns so sehr sichtbar werden lassen, dass andere Gottes Kraft erleben, nur Gottes Kraft erleben, dass wir das ein oder andere tun, worum wir Gott gebeten haben, und was immer, steht hier, was immer es auch sei, wird Gott es tun. Ihr Lieben, und auch die stille Zeit, das, was man uns als Christen so gesagt hat, dass es doch empfehlenswert wäre, eine stille Zeit zu haben, möglichst häufig, möglichst täglich, möglichst zu Beginn des Tages zu haben. Das ist nicht das Muss, sondern es hat den Sinn, dass Gott uns in dieser stillen Zeit derart verwandelt, derart umwandelt, derart verändert, dass wir doch seinem Bild mehr entsprechen und dann somit dieser Welt etwas zu bieten haben. Und das waren jetzt nun die direkten Folgen dieser Aussage Jesu an seine Jünger, Lukas 9. Die Jünger nun, die machten sich auf den Weg. Und überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken überall. Was immer ihr betet, was immer ihr bittet, was immer ihr wünscht, was immer ihr mich fragt, ich werde es tun. Überall, überall heilten sie die Kranken. Der Apfel, den der Feind uns vor Augen malt, mag Musik, Kunst, Architektur, Mode oder auch schönes Reden sein. Und das alles kann sehr begehrlich sein, wie diese drei Einspielungen es auch gezeigt haben. Aber Gott hatte etwas so viel Größeres mit uns vor, nämlich durch uns in seiner Kraft dieser kaputten Welt zu dienen. Mein Thema zu Beginn sagte ich, meine Beziehung zu Gott ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie weit ist deine Beziehung zu Gott gereift? Wie weit bist du verwandelt? Wie weit bin ich verwandelt? Die Frage stelle ich mir auch. Wie weit bin ich verwandelt? Wie weit kann Gott durch mich das tun, was er tun möchte? Wäre es nicht großartig, wenn unsere Beziehung zu Gott so heil würde, dass Gottes Kraft in unserem Dienst allein sichtbar werden würde? Vater, ich danke dir, dass du Großartiges mit uns vorhast. Nicht nur, um in den Himmel zu kommen, das greift zu kurz. Du möchtest jetzt schon uns so sehr umgestalten, uns dafür gewinnen, dass wir Zeit mit dir verbringen. Uns dafür gewinnen, dass du uns alleine Gott bist und wir dir ähnlicher werden. Nicht irgendwelchen Gestalten, irgendwelchen Dingen ähnlicher werden, sondern dass wir dir, oh Gott, ähnlicher werden. Das war deine Absicht mit uns. Und das ist auch heute noch deine Absicht mit uns. Und Vater, was mich betrifft, ich stelle mich neu. Ich ich bin aus dem Grund auch hier, um mich verändern zu lassen.